Ein herzliches Willkommen and heartily welcome für all unsere Zuschauer bei Zoom und bei YouTube zu unserem heutigen Satsang mit Adima.
Ja, herzlich willkommen, guten Abend. Hier in Zoom, in YouTube und auch herzlich willkommen an alle, die das später irgendwann mal anschauen. Namaste. Und auch danke an das Team, dass ihr das immer und immer wieder macht. Und die Gelegenheit gibt. Ich bin eigentlich immer gespannt, was für Fragen gibt es denn wohl heute? Ich beantworte Fragen seit etwa 20 Jahren. Und irgendwie haben die Fragen haben oft was Ähnliches, könnte man sagen. Ist aber keinesfalls langweilig, weil die Fragen jedes Mal von einem anderen Wesen, von einem anderen Menschen kommen. Und die Antworten haben auch alle was Ähnliches. Und auch die Antworten all der vielen unterschiedlichen Lehrer scheinbar unterschiedlich. So unterschiedlich sind wir an sich gar nicht. Es ist nur eine Erscheinung in vielen verschiedenen Formen, die unterschiedlich aussehen. Und habt ihr euch mal gefragt, wo kommen eigentlich diese ganzen Fragen her? Entstehen die wirklich in euch? Entstehen die in dir? Oder schwirren die einfach so im Feld und unsere Gehirne picken das auf? Was wollen wir damit mit den ganzen Fragen? Und oder mit den Antworten? Im Grunde ist es ja noch nicht mal besser, statt einer Frage eine Antwort zu haben, weil man mit beides setzt sich irgendwo in dem Mind fest und dann muss man damit irgendwas machen. Also im Idealfall verschwinden die Fragen, belasten nicht mehr. Man muss nicht mehr was verstehen, damit irgendetwas besser werden kann oder anders passieren kann. In der Hoffnung auf Antwort, da schwingt ja auch irgendwie eine Motivation nach, im Grunde genommen, Kontrolle, irgendwas besser in den Griff zu kriegen. Und das Frage- und Antwortspiel, das spiegelt diese binäre Struktur, dieses Duale, wo drin der Mind sich eben auch befindet und auch unser Empfinden befindet sich darin. Wir befinden uns hauptsächlich in so einer binären Struktur. Und das ist eine große Einschränkung, weil da drin alles entweder oder aussieht. Und daran orientieren wir uns zunächst mal eine ganze Weile, sorry. Wir orientieren uns in dieser binären Struktur zunächst mal eine ganze Weile in unserem Leben. Und es ist eine natürliche Voraussetzung, die in unseren Minds einfach auch so vorprogrammiert ist. Und das Binäre, das Duale, das, was aus zwei Teilen besteht, das ist immer auch endlich, das ist begrenzt. Und wir brauchen quasi, jetzt kommt das Erstaunliche, wir brauchen etwas Drittes. Wir brauchen das Dritte. Was ist das Dritte, um Himmels Willen? Das ist an sich Bewusstheit über das, was man Gott oder Göttlichkeit nennen kann. Das ist Bewusstheit über reines Bewusstsein. Und darin ist es Bewusstheit darüber, dass alles in einem ständigen Veränderungsfluss und Strom begriffen ist. Nichts exakt so bleibt, wie es ist. Auch wenn wir zunächst mal von uns selber den Eindruck haben, dass wir so bleiben, wie wir sind, was auf eine gewisse Art und Weise auch stimmt. Sobald wir das Dritte, das Bewusstheit im Jetzt erfassen können, Göttlichkeit, das höhere Selbst wird es auch genannt, hat viele Namen, dann ist der Geschmack von Unendlichkeit möglich, für uns das wahrzunehmen. Und das ändert eigentlich alles. Was das braucht, ist ein Öffnen im Verstand über die binären Strukturen hinaus und ein Öffnen im Empfinden, im Herz, in den Emotionen, in der Wahrnehmungsebene, einfach ein Öffnen. Öffnen ist eine ganz einfache Sache. Das ist nicht, man muss so oder so oder so öffnen. Das hat kein so oder so. Das ist einfach offen. Ohne eine bestimmte Ausrichtung, ohne eine bestimmte Absicht, einfach offen. Es hat keinen Gegenpol. Einfach offen sein hat auch schon so eine Qualität von dem, was ich als das dritte Element beschrieben habe. Das Bewusstsein über Bewusstheit. Bewusstheit, die in der die Person, die in den binären Strukturen funktioniert, die Person erscheint. Unser Geist erscheint darin. Unser Empfinden erscheint darin. Und all das folgt diesem Entweder-Oder-Prinzip. Tag und Nacht, richtig und falsch, gut und schlecht, mag ich nicht. Das ist, wie der Mind funktioniert. Und unser Denken und auch unser Empfinden funktioniert so, weil wir es nach diesen Denkschemata bewerten, interpretieren. Empfinden kann sich ausdehnen in den Bewusstheitsraum und ist nicht zwangsläufig limitiert von dem dualen Prinzipien, von diesen binären Strukturen im Verstand. Empfinden können wir in Unendlichkeit. Denken können wir nur in Endlichkeiten. Und damit kommen wir zu dem Verstehen, dass das Frage- und Antwortspiel, also beides, die Fragen und die Antworten, das findet in dieser Endlichkeit statt, in einer Limitation. Und warum ist es jetzt da wichtig? Weil sonst wird es ja überhaupt keinen Sinn machen, hier jetzt noch weiterzumachen. Das ist wichtig, weil es nach und nach die Antworten ansammeln, merken, dass man damit auch nicht so viel anfangen kann. Das schmilzt nach und nach etwas, das weicht etwas auf. Das macht etwas weicher. Eine Panzerung, Schutzmechanismen, die wir alle umhertragen, das macht bereit. Das macht diesen Verstand, der so gerne ausflippt, wenn er nicht weiß, was Sache ist. Das macht den bereit, auch einfach mal das Unwissbare zu akzeptieren, sich dem Unendlichen anzunähern, nicht begreifen und haben zu können. Sobald der Verstand damit auch kooperiert, wird es leichter, in Bewusstheit im Jetzt hier zu sein. Also es ist immer alles eingeladen, das Verstehen, das Intellektuelle, das tiefere Wissen, was durch Ausdehnung der Wahrnehmung in Offenheit geschieht. Und all das ist gehalten in reiner Bewusstheit, die in sich absolut still ist. Wenn wir still werden, pausieren, innehalten, kommen wir damit in gespürten Kontakt. Auch während Geräusch passiert, während diese Worte hier passieren, kannst du innehalten, 100% innehalten und ein Gespür entfalten lassen. Das musst du nicht machen, das macht sich von allein. Ein Gespür entfalten lassen in einen unbegrenzten Raum von hier sein. Ach, das hat immer was Entspannendes, Leichtes, Lichtvolles. Das Nicht-Wissbare ist an sich viel interessanter als alles, was gewusst werden kann. Der Mind ist wahrscheinlich da anderer Meinung. Der möchte seine Wissenssammlung im Schrank oder im Regal stehen haben und je nach Bedarf alles richtig anwenden, damit schön alles unter Kontrolle bleibt. Und alle, die hier jetzt zuhören und auch in Zukunft die Aufzeichnung anhören, wenn du hier zuhörst und dich das interessierst, dann hast du schon die ersten Quantensprünge zum Freisein gemacht. Und genau darin, dass du vielleicht überhaupt nicht weißt, wie jetzt hier irgendwas gehen soll. Genau darin ist ein ganz toller Schlüssel, der dich ins Jetzt nach hier bringt und in der Mitte dieses Moments und nirgendwo sonst fällt die ganze Schwere und Beschwernis, die man als abgetrennte Menschperson in seinem Lebenshistorie, in seinem Lebenslauf erfährt, es fällt von dir ab. In dem Dreiheitsbewusstsein, wo es das eine und das andere gibt und das Bewusstsein, dass alles in ständiger Veränderung begriffen ist, also in einem Geschmack von unendlich sein, da wird es eine ganz einfache Wahrheit, was der Gautama Buddha schon gesagt hat, Samsara und Nirvana sind eins, also das Jenseits und das in der Welt sein, das Personenmensch sein und das ausgedehnt in göttliche Bewusstheit sein. Das ist im Grunde auch alles eins hier. Und dazu müssen wir keinen langen Weg zurücklegen oder viele, viele Jahre erstmal meditieren. Das kann sich dir alles entschließen und dich wegnehmen und dich neu gebären in diesem Augenblick. Um sich dem tatsächlich anzunähern, müssen wir uns auch dem zuwenden, was in Sterben und Tod geschieht. Was passiert da eigentlich? Was stirbt? Was kann sterben? Alles, was kommt und geht. Und das sind Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Emotionen, Schlussfolgerungen, Interpretationen, alles, was dieser Mind so produzieren kann. Und die körperliche Form, in der der Mind auch Teil ist. Und dann gibt es dieses Dritte. Dann gibt es da etwas, Das ist nie gekommen und es geht auch nicht weg. Und es ist nicht Teil von deiner Individualperson. Die Person klebt da auch nicht dran fest und es klebt nicht an der Person. Und doch ist es möglich, dass die Person, die losgeht und sagt, ich will das aber jetzt rausfinden, um was es da geht. Das, was auf der Suche ist nach sich selbst in uns. Der Sucher, der Fragesteller, der wird sterben zu Lebzeiten, der wird verschwinden, der wird so irrelevant, dass man drüber lachen kann, wenn man nochmal wieder dran denkt. Und verschwindet so sehr, dass man gar nicht weiß, warum es das jemals gegeben hat. Es ist eine einschränkende Mechanik, an die wir uns gewöhnen und die wir, wenn wir jetzt hier innehalten, die sich dann selbst erklärt als nicht existent. Weiß jetzt nicht genau, vielleicht bin ich ein bisschen zu weit abgeschwirrt. Wenn ihr beim Zuhören jetzt das Gefühl habt, was redeten die da? Das ist okay. Das muss man nicht alles folgen können. Ich kann da auch nicht folgen. Das drückt sich durch mich so aus jetzt gerade. Und wenn dich ein Geschmack darin berührt oder eine Neugier, oder rätselhafte Reaktionen passieren, das ist alles willkommen hier. Okay. Lorena, gibt's denn schon Fragen?
Es gibt mehrere Kommentare und eine Frage. Ich würde mal den ersten Kommentar vorlesen. Von Hiranya Kashipu. Hi Adima, in Bezug auf die Frage zum Selbsthass letztlich kann ich rückmelden, dass sich dahinter oft große Traurigkeit und Schmerz zeigt.
Ich habe nicht verstanden, in Bezug auf die Frage zum
Selbsthass.
Da wurde Selbsthass. Wohl neulich
eine Frage zum Selbsthass gestellt.
Wurde neulich eine Frage zum Selbst, war das in der meiner letzten Sendung oder einfach, dass es
ihr genau, anscheinend, ja, und da
okay.
Sie oder er zurück, dass sich dahinter oft große Traurigkeit und Schmerz zeigt hinter dem Selbsthass.
Ja. Die Mechaniken in dem im individuellen Geist, im individuellen Mind, wie was übereinander geschachtelt ist, die sind genauso individuell verschieden und unterschiedlich bei uns allen. Und das ist auch eine Veranlagung und eine Prägungssache. Das stimmt unter der Selbstverachtung oder hinter Selbsthass. Kann sich alles Mögliche verbergen. Es kann Trauer sein. Es kann Ärger sein. Das kommt immer darauf an, was wir als ganz kleine Kinder gelernt haben, mit welcher Strategie oder mit welchem Empfinden wir besser oder schlechter zurechtkommen. Und welche Urteile unsere Umwelt auf die eine oder andere Qualität draufgelegt hat. Also das ist immer ein komplexes Thema, was dann Schritt für Schritt therapeutisch wird sowas angegangen. An der Stelle lade ich ein oder schlage ich vor, auch da jeweils nochmal drunter zu schauen, ist das die letzte Schicht, die da was verbirgt? Und wenn du das Gefühl hast, ja, da ist Trauer, da ist jetzt nicht noch was anderes drunter versteckt, dann immer die Einladung, auch das zu sein. Und indem du das bist in Offenheit, was irgendwo im Verborgenen hockt, dann kann sich dadurch, indem du es einfach bist, ohne Urteil, ohne daran herumzudoktern, ohne Analyse und dies, das und jenes, ohne anders werden müssen, da kann sich dadurch, dass du es bist, schmelzen die Schichten von der Ablehnung. Selbsthass ist ja eine Verurteilung, eine Beurteilung. Und mit Urteil und Vergleich und Erwartung an uns und an andere, damit sind wir immer in der Hölle. Und mit dem Einfachen auch das Sein, das ist der erste Schritt ins Transformieren. Du musstest erst sein, auch das sein, auch diese menschliche Regung, die muss nicht wegtherapiert werden, die muss nicht dies, das und jenes mitgemacht werden. Es möchte in Bewusstheit gesehen und gelebt sein. Und das schmilzt graduell nach und nach die Mechanismen, die darüber liegen. Und die Leidensmechanismen kontrollieren. Okay.
Es kommt ein längerer Text mit einigen Fragen von der fliegende Flunder.
Oh, fliegender Flunder, hallo.
Ein tiefer, unverdauter Verlassensschmerz besucht mich gerade. Und zu Recht will ich ihn nicht an mich ranlassen, nicht fühlen, was da ist, fühlt sich neblig an und wie darüber schwebend. Ich merke, dass wenn ich mich jemandem nahe fühle, wenn da etwas in mir quasi andockt, sofort diese alte Angst des Verlassenwerdens hochschwappt und ich dann sehr ungeschickt und unsicher werde. Ist es schon ungesunde Anhaftung, jemanden gerne wiedersehen zu wollen? Es scheint, als wäre sich etwas in mir sofort sicher, das den anderen auf Abstand bringt, wenn ich dieses Bedürfnis mitteile.
Danke, fliegende Flunder. Das ist eine Beschreibung von etwas, das uns alle betrifft. Und das so etwas betrifft wie den Urschmerz in allen Menschen. Das ist sowas wie die Urwunde. Verlassen werden, abgelehnt werden. In dieser Variation verlassen werden, abgelehnt werden, ist in unserer Vorstellung meistens ein jemand anderer daran beteiligt. Ja? Diesen Urschmerz, diese Urwunde tragen wir alle. Und daraus entwickeln sich unendlich viele Strategien, mit denen wir miteinander in mehr oder weniger neurotische Beziehungen gehen. Und um zu deiner Frage jetzt schon mal direkt zu kommen, ist das ungesunde Anhaftung? Dorena, guck noch mal, ob ich das richtig sage. Ist das ungesunde Anhaftung, wenn man jemand gerne wiedersehen möchte?
Ja, genau so.
Nein! Das ist keine ungesunde Anhaftung. Ich bin darüber informiert und damit in Verbindung, dass es solche Sachen wie ungesunde Anhaftung in der Therapiesprache gibt. Wobei man dabei auch verstehen muss, dass wir auch Anhaftung nicht grundsätzlich im Griff oder nicht im Griff haben. Anhaftung ist etwas, das durch uns passiert und sich zeigt, und wir erkennen es, wenn wir bereit sind, an der Stelle hinzugucken. So, jetzt ist Anhaftung zunächst auch mal eine Unvermeidbarkeit. Anhaftung und Abhängigkeiten sind auch alles Dinge, die in unserem Bewusstsein erscheinen müssen, aufgrund der Tatsache, dass wir in so einer begrenzten Körper-Geist-Apparat-Form dieses Leben, so wie das sich durch uns darstellt, leben müssen. Ungesunde Anhaftung ist extrem schwer zu definieren. Es kommt auf einen Einzelfall drauf an. Und was du gerade erwähnt hast, ist auf gar keinen Fall ungesund. Das ist eine warme menschliche Herzensregung. Wenn wir jemand mögen, dann sehen wir den gerne wieder. Das ist vor, während und nach Erwachen so. Nach Erwachen hast du dann eher die Chance, ohne irgendwelche analytischen Infragestellungen dich da einfach dran zu erfreuen und auch nicht mehr so auszuflippen, falls ein Wiedersehen nicht passiert, etc. etc. Da ist keinerlei ungesunde Anhaftung. In deinem Bericht hast du begonnen mit da ist gerade ein alter Verlassensschmerz, besucht dich gerade wieder. Jeder verlassen worden sein Schmerz spiegelt die Urwunde von getrennt sein, abgetrennt sein, von der Liebe getrennt sein, vom Leben getrennt sein, vom geliebten Menschen getrennt sein. Und tiefer als das, was da drin auch mitschwingt, ist, nicht wert zu sein, nicht in Ordnung zu sein, so wie man ist. Das ist unten drunter im Urgrund. Wenn das nicht unten drunter wäre, dann können diese anderen Mechanismen nicht so wirklich funktionieren, die unsere Geistapparate als Kontrollspiel von Beziehungen darüber installiert haben. Stell dir mal vor, nur für diesen Moment stellst du dir das vor. Könnt ihr euch alle vorstellen jetzt? Du bist ein perfektes, göttliches und gottvolles Wesen und bist dir dessen bewusst. Immer. Ja? Davon gehen wir jetzt einfach mal aus und stellen uns das vor. Dann bekommst du einen Geschmack davon, dass abgetrennt sein ist gar keine Option, denn du bist ja die göttliche Alleinheit, göttliches Alleinbewusstsein, etc. Und wenn jemand sich dir zuwendet und ihr habt eine tolle Begegnung, wunderbar, da feierst du das. Und wenn dann zwei getrennte Wege gehen, da feierst du das. Wenn jemand sich abwendet, oh, das ist dessen Angelegenheit, nicht deine. Ja, ich versuche etwas zu illustrieren dazu, dass ich gesagt habe, unten drunter, unter allem ist dieses Unwertbewusstsein. Ich bin so nicht in Ordnung, wie ich bin. Solange das operiert, da können dann Trennungsschmerzattacken andocken. Es geht also gar nicht darum, der Meister des Trennungsschmerzaushaltens zu werden, obwohl das als Einstiegstür sich uns immer wieder anbietet. Wenn du durch diese Tür gehst, wirst du zwangsläufig dahinter, in dem Raum dahinter, dir begegnen, dem begegnen, das bisher nicht so entfalten und leben und aufblühen und sich ausdrücken konnte, wie es einfach ist und wie es gerne möchte. Alle diese Sachen, die uns passieren, vor allen Dingen in den Beziehungsebenen, in dem verlassen werden, beurteilt werden, etc., das sind alles Durchgangstüren zu uns selber, schlussendlich. Das geht nicht darum, warum hat der andere das gemacht und wieso geht er sie jetzt weg und so. Es geht darum, dein Empfinden und dann die nächste Schicht darunter, eine Stufe tiefer und vielleicht noch eine Stufe tiefer, das auszuloten, was ist denn da eigentlich? Und kann ich darin sein, darin auch zu sein? Und für manche dieser, ups, noch eine Stufe tiefer gehen, für manche dieser Schritte, da haben wir gerne jemand bei uns, das kann ein Freund sein, der einfach die Hand hält und einen Raum halten kann, ohne zu quengeln, ohne Urteil, ohne was von dir zu wollen. Also ein richtig guter Freund, der nicht urteilt und keine Erwartungen stellt. Das kann auch einfach ein Verschmelzen sein mit der Schönheit von Natur, das, was dir die Hand hält. Das, was dir den Rücken stärkt, den nächsten Schritt eine Stufe tiefer zu wagen und dich dem auszusetzen, auch das zu sein, was da so ausfliegt. Zum Beispiel bei Trennungen oder wenn sich jemand abwendet. Und natürlich vermissen wir geliebte Menschen, natürlich vermissen wir unsere Freunde, unsere Partner, unsere Lover, wenn die sich abwenden oder wenn sie halt auch ganz einfach mal nicht da sind, das ist eine natürliche Herzensregung. Angst brauchen wir vor diesen menschlichen Regungen nicht zu haben. Was die benötigen, ist Langsamkeit und Behutsamkeit. Sanftes, schrittweises Annähern, das auch zu sein. Okay.
Michaela Sosna schreibt: Hallo Adima, hab leider keine Frage, es tut einfach gut dabei zu sein.
Hallo Michaela. Ich habe auch keine Frage. Und finde das auch gut, hier dabei zu sein und dich zu begrüßen, Michaela. Da ist ein Klang, ein Name und da ist irgendetwas, das geht in Resonanz. Ich stelle mir noch nicht mal was vor und doch auf eine magische Art und Weise, das ist die Alltagsmagie, nenne ich das, die wir so oft so leicht übersehen. Ja, da liest ein anderer Mensch, Lorena, liest so einen kleinen Gruß vor mit einem Namen drin und da findet so viel Austausch statt. Das ist, wonach diese menschlichen Systeme sich sehnen, das ist, was die mögen, in Austausch miteinander zu sein. Ohne einen bestimmten Grund, ohne tolle Fragen, ohne tolle Antworten. Und obwohl da so verschiedene Verschaltungen sind und ich jetzt Michaela noch nicht mal direkt sehe, direkt sowieso nicht, aber auch nicht direkt auf dem Bildschirm, findet ein Verbinden statt. Und wenn wir diese Art magischen kleinen Geschenke mögen im Alltag und unseren Sinnen erlauben, sich auszudehnen, je mehr wir in diesem Hier und Jetzt ankommen und hier sind, umso mehr von diesen magischen kleinen Verbindungsgeschenken passieren auch. auch ohne dass jemand seinen Namen nennt. Das war jetzt nur einfach so ein Beispiel. Man konnte spüren, dass Michaela sich freut, während Lorena das vorliest. Wie passiert denn sowas? Es passiert, weil wir in dem Schwingungsquantenfeld, das wir alle sind, oder in der Oneness Consciousness oder in dem Buddha-Bewusstsein, das wir als eins teilen, ständig in Wahrnehmung voneinander sind. Wenn wir das alles bewusst mitkriegen würden, dann wird sich niemand mehr trauen, einen Gedanken zu denken oder einen Ton, einen Piep zu sagen. So ganz kleine Bisschens davon, von dieser alleinen Verbundenheit, die kriegen wir immer mal wieder mit. Okay.
Jeanette Nicole schreibt: Hallo Alima, wie gehst du mit Problemen um, wenn sie in deiner Geschichte auftauchen? Oder spielt es sich sowieso ab, wie es sich abspielen soll?
Schwierig zu beantworten. Hallo Jeanette Nicole. Also in dem Sinne Probleme im Sinne von, ja, das sollte aber jetzt hier nicht sein. So kenne ich das gar nicht mehr, so habe ich das nicht. Man könnte natürlich jetzt zum Beispiel die 5 Monate, wo mein Körper alles Mögliche abwickeln musste und offiziell krank war, behandelt wurde, eine OP hatte, Nachwirkungen, was weiß ich, Dinge auch schiefgelaufen, das kann man Problem nennen. Ich möchte ganz gern von dem Problemwort weg, weil das derartig belastet ist und grundsätzlich immer als irgendwas angesehen wird, was wir nicht haben wollen. Im einzelnen Fall, wenn ein Hindernis, eine Herausforderung, irgend so etwas auftaucht, ich habe keine Strategiekiste, wie ich mit was umgehe. Das wäre auch viel zu anstrengend, wenn ich so eine Kiste noch immer mit mir rumtragen würde. Die habe ich verloren, diese Sachen. Ich weiß es nicht, was ich beim nächsten Mal auch in einer ganz ähnlich herausfordernden Situation tue. Das finde ich dann raus, wenn die Situation passiert. Das bedeutet es auch, Anfänger in jedem Moment zu sein. Das ist eigentlich der Seinszustand in Wachsein, in Erwachtsein. Ist man ein Anfänger in jedem Moment? Wie ein Anfänger in jedem Moment. Das heißt, du bist in einer Unschuld, wie ein unschuldiges Kind, aber auch mit dem Wissen und den Werkzeugen und den Möglichkeiten eines Erwachsenen. So. Und dann kannst du im Moment den Moment beantworten. Und ja, der zweite Teil von deiner Frage, der stimmt auch. Alles passiert sowieso ohnehin. Das ist nicht in meiner Hand, das ist in niemandes Hand. Das stimmt auch. Das ist allerdings jetzt kein Fatalismus, was ich hier meine. Ich frage mich jetzt gerade, und wenn du Lust hast, kannst du dich ja nochmal melden. Was möchtest du eigentlich wissen? Ob du irgendwas im Griff haben kannst? Nein. Und wie ist es dann, ohne die Möglichkeit von Kontrolle zu sein? Bist du dazu bereit? Aber was möchtest du eigentlich wissen? Weil ich habe keine Rezepte anzubieten für, wie man mit Problem ABC umgeht. Ich schaue gerade noch, ob ich noch ein interessantes Beispiel habe zum Illustrieren. Jetzt gerade fällt mir keins ein. Vielleicht kommt noch was. Okay.
Es kam jetzt ein Danke von Hiranyakashipu an der fliegende Flunder.
Das ist sehr sweet.
Und der fliegende Flunder schreibt, irgendetwas Existenzielles scheint da berührt zu werden, als wäre es sicherer, gar nicht erst wieder Nähe zu suchen, als vielleicht abgewiesen zu werden oder was auch immer da dann befürchtet wird.
Das ist sicherer für das, was man so platt und einfach das Ego nennt. Das ist sicherer für den Geschichtenbesitzer im Innern. Das ist sicherer für den Strategen. Scheint sicherer. Und auch für den Strategen und fürs Ego ist das nicht möglich, das schlussendlich zu kontrollieren. Vielleicht ein, zwei, dreimal kannst du den Eindruck haben, oh, ich halte mich da aus der Nähesituation aber jetzt mal schön raus. Das sind so trügerische Dinge, die so aussehen. Ein paar Mal können die scheinbar funktionieren. Es funktioniert nicht wirklich. Wenn das bei dir immer wieder anklopft, das Leben lädt dich immer wieder ein, in die Nähe reinzugehen und damit das Risiko einzugehen, dich auch emotionalen und gefühlten Schmerzen von Verlust, getrennt und verlassen sein auszusetzen, weil das die Lektion zum Lernen ist, für deinen inneren Buddha, um zu wachsen. Wir kriegen alle genau die Aufgaben gestellt, die wir brauchen, um uns ins Licht zu entfalten. Und ja klar, für alles, was an den Schutzschilden festhält, sieht das zunächst mal sicherer aus. Also, wenn ich mich da raushalte, dann kann mir das und das auch nicht passieren. Da kann ich dir so gut wie garantieren, ich weiß nicht wann, aber früher oder später wirst du einfach in die Situation vom Leben wieder reingeschubst. Das kannst du gar nicht im Griff haben. Da wird nichts Existenzielles berührt. Da wird eine aussichtslose Aussicht, die der Mind hat auf ein kontrollierbares sogenanntes Sicherheitsding, das wird da berührt. Existenziell, substanziell, wahrhaftig, authentisch ist es, dass du ausatmest und dieses Komplizierte im Griff haben wollen. Ah, schichtweise, schrittweise entspannen lässt und entdecke, wie ist es denn, nah zu sein in dem Risiko? Ja, da schwingt dieses Risiko. Ist Teil vom Paket, solange bist du auch in dem Risiko dich findest. Im Hiersein und auch in dem Trennungsschmerz oder zurückgewiesensein Schmerz dich findest im Hiersein. Wir kommen da nicht drum herum. Da kann man alle möglichen Strategien probieren. ja, den Partner verpflichten, irgendwelche Versprechungen zu machen oder Single werden oder was weiß ich. Und die Nähe-Themen, die haben wir ja nicht nur mit den sexuellen, mit den intimen Partnern, die haben wir ja auch mit Freunden und mit anderen Menschen, die wir treffen. Lass dich drauf ein und überlasse das deinem Lebensstrom, so wie der fließt, was sich da draus entfalten möchte für dich. Viel Glück damit. Okay.
Hiranyakashipu, würdest du auch empfehlen, ganz die Scham zu sein, das Erleben tief ungenügend und falsch zu sein, wenn es sich zeigt, oder magst du dazu noch etwas ergänzen?
Wenn ich sage, das auch zu sein, dann meine ich im Empfinden, im Fühlen, im Wahrnehmen. Ich meine nicht die anhängige Story. Die kann man im Grunde auch gar nicht sein, aber das ist, was der Mind denn die ganze Zeit abspult. Dies an der Story ist ja kein Wort wahr. Und ja, natürlich, wenn Scham auftaucht, was für eine Wahl haben wir denn da? Dann kannst du nur das sein. Die kannst du nicht mal ebbs mit was auswechseln. Das wird fälschlich manchmal so gelehrt. Ja, wenn das auftaucht, dann muss man ganz schnell so und so machen und dann kann man quasi diese lästigen menschlichen Erfahrungsqualitäten irgendwie austauschen. Habe ich auch alles ausprobiert. Ja, ich habe anstatt die unangenehmen Empfindungen oder Gefühle zu fühlen, mich mit sehr spirituellen Aktivitäten betäubt. Zur Meditation gehen oder irgendwelche Körperarbeitssitzungen austauschen. Man kann Zustandsauswechslung betreiben. Ja, und das klappt in Anführungszeichen, da ist immer so ein Geschmack mit dabei, dass aber irgendwas klappt hier aber auch nicht so wirklich. Ja? Und auch das können wir nicht vermeiden, dass wir unsere Strategien ausprobieren und unsere Weglauf- und Nicht-Involvierungs-Vermeidungs- und sonst was für Strategien und die dadurch sehen lernen. Wenn wir lernen, die zu sehen, können wir es beim nächsten Mal erkennen und entspannter bleiben. Ah, da kommt wieder die Vermeidungsstrategie. Und wenn Scham auftaucht, fühlt sich nicht schön an, aber darum geht's in dem Augenblick nicht. Schön ist das Urteil, ne? Ohne Urteil, ohne Vergleich, ohne Erwartung. Auch das Sein, Empfinden, Wahrnehmen, was macht's auf der Körperebene? Wie geht's dir darin damit? Und dieses, das auch Sein, dieses mitten darin Sein, kann man es auch nennen. 100% mitten darin, auch das Sein. Darin offenbart sich eine Entspannung, da drin passiert auch, wenn du so willst, eine Qualitätsänderung. Die maßgebliche Änderung ist, dass da keiner mehr übrig bleibt, der das nicht haben will. Der sagt, hier gibt's aber nichts zu schämen, du solltest dich aber nicht schämen. Wie kann man sich denn da eintauchen? Da sollte man aber nicht drin eintauchen. Ja, so, solche Sachen. Das fällt alles weg. Indem du auch die Scham bist, in dem Moment jetzt hier, vielleicht ist das schon der Einstieg in plötzliche Klarheit. Das kann auch zu plötzlichen Klarheitserlebnissen führen, dass du siehst, oh mein Gott, Da ist absolut nichts zum Schämen. Diese Einstiegstür, das erstmal zu sein. Wenn man vor der Tür anfängt, Strategien aufzubauen oder Therapietricks anzuwenden oder sowas, ja, dann kann dieser Auslöser nicht erlöst werden. Deswegen habe ich diese Empfehlung, die sich in Worten formuliert, als bitte erstmal damit reingehen, das auch sein. Nicht nur intellektuell von oben mit der Stirnlampe gucken ins Unterbewusstsein, wenn mein Partner so und so tut, dann fühle ich immer Scham. Oder wenn einer das und das sagt, dann habe ich die und jene Reaktion. Das sind diese Geschichten, die wir über uns ansammeln und die stimmen, ja, die können ganz ehrlich sein. Und da bleibt die ganze Bewegung, die die machen, die bleibt da in der Unruhe im System erhalten. Wenn du es auch bist, auch das bist, auch in aller Unannehmlichkeit, dann kann das, was darin einfach und wahrhaftig auch menschliche Erfahrung ist, das kann sich in dir selber annehmen. Oder anders ausgedrückt, in all diesen Einladungen ist immer auch ein Geschenk. Okay.
Da ist ein Zuschauer mit einem Om-Zeichen, wenn ich das richtig sehe. Danke auch heute wieder für deine Impulse zu sein, was da ist, statt es nur zu beobachten oder vorbeiziehen zu lassen, wie man es so oft hört.
Ja, ich erinnere mich an Om vom letzten Mal und die Begeisterung darüber. Und auch das habe ich irgendwann erfahren. Osho hatte uns immer wieder angekündigt, Leute, eines Tages muss der Beobachter auch sterben. The Watcher is going to die, the Watcher is going to disappear. Das fand ich eine ganz fürchterliche Ankündigung. Was fand ich daran fürchterlich? Die subtile Ebene, in der der Beobachter, der so schön alles beobachten konnte, was da so alles abgeht und ganz viele schlaue Dinge drüber sagen konnte und auch noch die Heilmethoden und die Therapiemethoden dazu dann auch noch benennen konnte. Dieser Watcher, der hat eine subtile Ebene von Kontrollfunktion, irgendwas im Griff zu haben. Und dieser Watcher, der urteilt auch und erwartet und vergleicht, zum Beispiel von dir, dass du anders sein müsstest. Und der sitzt sozusagen in einem sicheren Plätzchen, so wie auf so einem Hochstand im Wald, wo man dann mit dem Fernglas so alles überblicken kann. Das ist so die Position von dem Beobachter, den man zunächst mal lernt und lernen muss. Wir müssen den alle lernen, den inneren Beobachter zunächst mal auf diese Art und Weise. Und der wähnt sich in einem Abstand zu den Dingen und meistens auch in einem höheren Abstand, weil er hat ja den Überblick. Und den Beobachter, dieses nur beobachten auf lange Sicht, wird dich nicht befreien. Der Beobachter muss irgendwann, wenn die Sicht schon ausgeprägt ist und viel gesehen werden kann, muss man den Beobachter mit an die Hand nehmen, in das Erleben mit rein. Das Erleben, wenn das eine 100% Qualität hat, dann sterben darin, im Erleben sterben die unwahren Anteile unserer Persönlichkeitsstruktur. Die festhalten wollen, die aus der Vergangenheit was rumschleppen und für die Zukunft projizieren. Alles, was in der Zeit sich tummelt, zwischen jetzt und demnächst oder zwischen damals und demnächst, alles, was sich da tummelt, das stirbt, wenn du in ein hundertprozentiges Erleben im Jetzt gehst, wenn du beginnst, direkt zu sein. Das ist, was passiert in Erwachen. Das ganze Leben wird ein Direkterlebnis. Nicht ein gefiltertes, nicht ein ausgechecktes, nicht ein erstmal vorsichtig beäugen und meinen, man hätte eine Wahl, etc. Alles ganz direkt, kabumm, da ist es. Auch das bist du, auch das bist du. Und das Trainieren von dem Beobachter, das ist ein unvermeidlicher Prozess, der, wenn wir anfangen auf dem Weg, muss das erstmal so losgehen. Es haben viele von uns, ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, haben schon früh als Kinder oder irgendwann in der Jugend angefangen, innerlich zu beobachten. Ja? Wir sind nur nicht, das ist nicht Teil unserer Kultur, dass darüber gesprochen wird, dass wir darin geschult werden. Und viele Menschen auf diesem Satsang- und Selbsterforschungsweg, die kommen schon mit ganz geschulten Beobachtern und geben Berichte, oh du lieber Himmel, da haben wir vor 30, 40 Jahren, als wir so anfingen mit wir, meine ich jetzt mich, mein Mann hier, die Oldies, da haben wir von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. So wie jetzt die neuen und die jungen Leute auf dem Weg sind und das schon alles aufgesogen haben und auch diese meditativen Zuschauqualitäten und Beobachtungsebenen, dass alles schon da ist. Und da ist dann die Einladung umso wichtiger, ruh dich nicht aus in deinem Beobachten können, sondern nimm den Beobachter mit. Und das gibt das ganze Feld frei zu dem, worüber ich am Anfang sprach, zu dem Nicht-Binären, zu dem Unendlichen. Das Binäre ist immer endlich, da gibt's was zu sehen und das eine führt zum anderen. Ja? Ursache, Wirkung. Und das, sobald wir in der Bewusstheit als Individualperson verschwunden sind, als abgetrennter jemand und weiterhin sehen, beobachten, schauen, bezeugen, dann öffnet sich Unendlichkeit. Und darin öffnet sich etwas, das auch versteht, dass Sterben Teil von Leben ist. Auch wenn wir auch da nicht genau wissen, wie da irgendwas geht, weil wir meistens keine bewussten Erinnerungen an den Vorgang haben. Und wenn du hier zuhörst und denkst, was soll denn das? Ja, ich beobachte und was soll das ganze andere? Das ist auch fein und vollständig in Ordnung. Angefangen haben zu beobachten, ist der erste Quantensprung in das Bewusstsein, in die Bewusstheit, die dein persönliches Bewusstsein aufschmilzt und dem kleinen Tropfen im Ozean wissen lässt, dass er der Ozean ist. Und all das müssen wir nicht machen, aber wir können bereit sein, uns da immer wieder überraschen zu lassen. Okay.
Von Om kommt noch ein Kommentar zu dem, was du jetzt eben schon beantwortet hast. Ja, der Watcher stirbt. Das Bewusstsein kommt zurück in den Körper, verschmilzt zurück in das hinein, was ist. Param Advaita, runter vom Berg steigen. Gott wird Mensch.
Ja. Paramadvaita habe ich jetzt nicht gelernt und auch in der Fassung noch nicht gehört. Danke dafür. Sind immer die ähnlichen poetischen Hinweise. Ich habe diese wunderschöne Geschichte von den 10 Stieren des Zen, wo dann am Schluss, nachdem beschrieben worden ist, wie der kleine Mönch den Weg geht, die Wahrheit findet, dann den Watcher entdeckt, dann das höhere Bewusstsein und so weiter und so weiter und was für ein Kampf und Lernen das ist. Es ist alles illustriert mit so einem kleinen Mönch, der einen Stier bändigen muss. Die 10 Stiere des Zen heißt das, ist auf meiner Website auf Englisch und auf Deutsch mit Bildchen. Und am Schluss, dann wird schon realisiert, das Ich existiert nicht und ich brauche auch keine Peitsche und keine Werkzeuge, um den Bullen unter Kontrolle zu halten und was nicht sonst noch. Ah, wunderbar. Und dann geht's noch weiter, vertieft das alles nochmal und dann am Schluss geht der Buddha in die Kneipe mit den Bauern und trinkt da sein Bier und hat weder ein Bedürfnis zu demonstrieren, wie erleuchtet er ist, noch hat er ein Bedürfnis zu beweisen, wie normal er ist. Und jeder Schritt von diesem ganzen Weg von Ignoranz zu Innocence, zu Unschuld, vom Ignorant to Innocence, das ist, was diese Geschichte auch beschreibt. Jeder Schritt davon, den müssen wir gehen, jedes Stückel des Weges und mit verschiedenen Lebensthemen auch immer wieder. Es ist nicht so, dass wir einmal einen Durchbruch machen oder es ist extremst selten so, dass man einmal einen Hurra-Durchbruch macht und das kümmert sich dann um den gesamten Rest. Wir haben verschiedene Abwicklungsthemen und Altlasten und hier noch ein Schatten und da noch ein Schatten. Und sobald wir kapiert haben, dass es zu bezeugen gilt und eben auch diesen Beobachter als Instanz nicht falsch einstufen, sondern den auch runterkommen lassen und in das Erleben hinein sterben lassen. Und dann trotzdem wieder beobachten. Das ist ein verrücktes Wechselspiel, in dem wir uns da befinden. Meine Hände machen jetzt, was machen sie? Diese liegende Acht, ja, die Unendlichkeit. Zu wissen, dass nichts in den Zellen zu wissen, nicht nur intellektuell, dass nichts erlangt werden kann. Nichts bleibt, wie es ist und das auch nicht muss. Nichts zu erreichen gibt und auch nichts falsch zu machen. Okay.
Danke. Jeanette Nicole, also egal wie man an Probleme rangeht, ist jede Entscheidung schon getroffen. Dann kann man sich also den Gedankenkreisel sparen, da jede Handlung sowieso scheinbar schon feststeht.
Jeanette Nicole, da sind einige wahre Worte drin in dem, was du sagst. Und Lorena hat ein Fragezeichen am Ende vorgelesen. Es klingt für mich ein bisschen so, als wärst du auf der Suche nach irgendeinem Konzept oder Bestätigung für ein Konzept. Ein Konzept oder ein Rezept, beides, die Zepte, die helfen nicht weiter. Aber diese Formeln zu machen, Form zu geben, zu versuchen, dem Lebensstrom, der unvorhersehbar ist, Formeln, Form zu geben, das haut nicht so wirklich hin. Eine Sache stimmt. Wir müssen nicht dem Problem oder auch den tollen Ereignissen gewappnet gegenübertreten. Du kannst das einfach, das Leben selbst auf dich zukommen lassen in Offenheit. Im ganz normalen Alltag, da gibt es natürlich einige Dinge, die Vorbereitung brauchen. Und also zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an kleine Kinder oder wenn man kleine Kinder um sich hat oder Haustiere oder zig andere Situationen im praktischen Leben, die Vorbereitung und solche Sachen benötigen. Ja, das sei an der Stelle gesagt. Die Dinge, die dich persönlich betreffen, was du Probleme nennst, lass sie auf dich zukommen. Empfange sie. Sag Hallo, alter Freund. Und schau dann im Erleben, was passiert. Was passiert mit dir? Wie geht's dir darin? Ist immer auch ein guter Anker, ganz einfach innezuhalten und zu schauen, wie geht's mir gerade jetzt damit? Und vielleicht ist die Antwort konfus und hilflos, völlig verwirrt und hilflos. Ah, okay, das jetzt gerade. Dann atme dich durch das, lebe durch das. Vielleicht hast du Glück und da ist ein Freund oder ein Familienmitglied oder sonst jemand, der gerade Raum dafür hat und du kannst mitteilen. Vielleicht brauchst du das gar nicht, sondern einfach das Durchleben, das Durchatmen im Erleben, das trägt dich durch. Also strategisch gibt es da nichts zu machen. Leben ist nicht strategisch, das Leben ist einfach das Leben. Das weiß ja von sich selber nicht, wie es ist. Es hat kein Wie. Es ist einfach das Leben. Wie ist unser Mind, der dann hinterher, wenn der Augenblick vorbei ist oder das Geschehen ist vorbei ist, dann können wir über ein Wie reden. Während Leben passiert, da ist kein Wie. Deswegen gibt es auch kein, wie es zu sein hat. Deswegen gibt es im Grunde keine Probleme. Die gibt es nur, weil unsere Minds bestimmte Ansprüche haben, wie irgendwas zu sein hätte. Und wenn es dann anders auftaucht, und, da ist was falsch. Da ist nichts falsch. Ist nicht immer leicht, aber es ist im Grunde ganz, ganz einfach. Das, was passiert, das, was dir in deinem Leben passiert, ist exakt präzise genau, was dir passieren muss, dass du dich in deiner Entfaltung zur Befreiung entfaltest. Läuft nichts verkehrt. Viel Glück dafür.
Sie schreibt, vielen Dank, Alima.
Gerne. War das Jeanette Nicole? Ich habe jetzt im Laufe des langen Redens habe ich den, war ich nicht mehr ganz sicher über den Namen. Ja.
Ihr Dankeschön kam rein. Hier ist ein Kommentar, keine Frage, von einem Volkmar. Es kommt auch sehr darauf an, ob man mit jemandem telefoniert, der an sich zweifelt, kann ansteckend sein.
Ob man mit jemandem telefoniert, der an sich zweifelt, das kann ansteckend sein. Hallo Volkmar. Ja. Alle menschliche Erfahrung, inklusive der Befreiungserfahrung, inklusive der Erwachenserfahrung, alle menschliche Erfahrung ist auf gewisse Weise auch ansteckend, weil wir an und für sich gibt es nur einen von uns. Wir sind ein Bewusstseinspool, ein Bewusstseinsquantenfeld, ein Bewusstseinselektrofeld. Und ja, es kann ansteckend sein. Allerdings nicht so, dass du etwas nicht hast und dann springt da was von jemand anders zu dir rüber und dann hast du es. Sondern die Ansteckung ist nur so wie ein gegenseitig Erwecken, gegenseitig Anschubsen. Das ist auch in dir. Und da fängt was elektromagnetisch oder elektrostatisch, wenn es mental ist, elektromagnetisch, wenn es gefühlt wird, fängt an zu schwingen. Und wenn das in dir, das Thema auch noch nicht erledigt ist, dann schwingt es in dir auch. Das ist auch, was passiert für Menschen, die andere Menschen anleiten, heilen, führen, etc. Viele Heiler oder Bodyworker oder Therapeuten haben fälschlicherweise so einen Eindruck, dass sie was aufpicken von ihren Klienten, was sie eigentlich gar nicht haben. Das stimmt so nicht. Wenn das in uns dann auch beginnt zu schwingen, ist das, weil das auch in diesem Körper-Geist-Apparat-System und dessen karmischer Thematik, also was muss dieser Körper-Geist-Apparat erledigen und lernen, wird das einfach dann auch mit angeschubst. Und im Grunde ist alles ansteckend. Erwachen ist auch ansteckend. Wenn es das nicht wäre, würdet ihr auch alle hier gar nicht hinkommen, nicht zuhören. Ja, okay.
Zum Glück, damit stecke ich mich gerne an.
Nur zu.
Om schreibt, würdest du auch sagen, dass Lehrer wie zum Beispiel Mochi dann eigentlich ja nur nützlich sind für die Phase der Ausbildung des Watchers? Über diese Schwelle hinaus scheinen diese Lehren ja nicht zu führen.
Also den süßen, wundervollen Mochi habe ich getroffen vor ungefähr 20 Jahren. Da war er auch noch nicht so berühmt, auch weil ich auch nicht so riesig berühmt bin. Da haben wir uns in Süditalien getroffen, an einem tollen Seminarhausplatz mitten in der Wildernis, bei ungefähr 50 Grad im Schatten. Es waren sehr langsame Treffen. Ich kann, also außer, dass das ein sehr süßes Herz-zu-Herz-Begegnung war an einem er kam und ich ging oder umgekehrt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kann ich zu Moji und seiner Arbeit nicht so viel sagen. Da ist ein wundervolles Präsenzbewusstsein in diesem Lehrerfeld. Und wenn meine Äußerungen jetzt zu Schlussfolgerungen führen, so wie ich Moji wahrnehme, als was er repräsentiert über all die Jahre, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwas fehlen würde oder irgendwas anders sein müsste. Mag sein, aber ist nicht mein Eindruck. Und wenn das, was ich sage, jetzt zu Schlussfolgerungen führt, weil vielleicht manche Lehrer sehr insistieren, beobachte das, beobachte das. Und Adima sagt, sei es auch, sei es auch. Auf eine Art lehren wir sogar das Gleiche. Es ist ein Benutzen anderer Vokabeln, um etwas aus der Reserve zu locken, was sich vielleicht hinter dem Watcher-Dasein verstecken könnte. Okay.
Hiranyakashipu, wie lange bist du diesen Weg der Hingabe gegangen? Ich sterbe täglich in den Schmerz hinein, und auch wenn sich dahinter oft Liebe und Freiheit offenbart, scheint es endlos.
Hiranyakashipu, sei dieser Entdeckung treu, der Endlosigkeit darin. Es ist weise davon auszugehen, dass diese Endlosigkeit nicht aufhört. Und es klingt so, als reibt sich da noch etwas, das sagt, jetzt habe ich doch so artig und brav als wirklich praktizierende Schüler hier das so gemacht, wie es sein soll. Und was fehlt? Fehlt da irgendwas? Und ich kann das nicht beantworten, wie lange ich den Weg gegangen bin. Wie viele Leben? Da habe ich nur so eine gefühlte Ahnung. Und wenn ich dann sagen würde, in diesem Leben, mit Anleitung von einem großen erleuchteten Meister, dann war das, ab wann war das denn? Ab 1983, da kannst du jetzt rechnen. Das bedeutet aber rein gar nichts. Und davor war auch schon ganz viel Hingabepraxis. Ich war nämlich in der deutschen Tanzausbildung. Da wird auch verlangt, dass man seine Geschichte und seine Persönlichkeit in der Garderobe mit abstellt und das Material des Ballettmeisters ist. Das ist auch nur mit Hingabe zu bewältigen. Aber da gibt's keine Formel. Ich kann dir garantieren, dass das ganz viele Leben auch waren und sind, in denen das praktiziert werden musste. Wir alle haben schon ganz viele Leben hinter uns, auch von spiritueller Praxis und immer wieder. Was jetzt entscheidend ist für dich, ist zu gucken, ja und? Und was fehlt denn da jetzt angeblich? Was sollte, müsste denn dabei anders herauskommen an der Stelle, wo du da durchgehst, da reinfällst, das empfindest? Was ist denn noch nicht so, wie du dir's vorstellst? Schlummert da so eine Erwartung im Hintergrund? Schau da mal nach. Und auch wenn es voll entdeckt ist, ist es weise davon auszugehen, dass jederzeit auch irgendein Schatten auftauchen kann und sich irgendwo drüber lagert. Da ist kein Ankommen, da ist kein irgendetwas Erreichen. Wir können nur wach und offen hier sein, zur Verfügung stehen fürs Leben. Okay.
Von Om kommt Danke von Herzen. Und Michaela hat sich in die Nacht verabschiedet und uns gedankt. Sonst sind bisher keine weiteren Fragen oder Kommentare im Chat.
Okay. Dann ist das der Moment, wo ich mich dran erinnere, die Links, wo ich jetzt wieder die Datei geschlossen habe, was ich nicht tun sollte, aber ich weiß, wo sie ist. Ich setze dann die Links jetzt hier in unseren Chat. Und dann kannst du die bitte auch nach YouTube reinsetzen. Okay. Mit dem Group Chat, ja, das wollen wir haben. Der oberste Link, der ist für einen Beitrag. Und an der Stelle auch. Da ist der Link für einen Beitrag an mich. Und an der Stelle auch, wenn ihr einen Beitrag an Jetzt TV geben möchtet, das ist immer nicht nur sehr willkommen, auch an allen Stellen mehr als verdient und wird gebraucht. Und dann der Telegram-Channel, da könnt ihr nicht chatten, sondern die Neuigkeiten und alle Termine sehen, von was ich mache und auch was ich zusammen mit meinem Mann mache, auf Deutsch und Englisch, inklusive mit Traumatherapie und Selbsterforschung und Tibetan-Palzing. Könnt ihr den Channel abonnieren und für Einzelgespräche bin ich zur Verfügung. Den Link habe ich auch mit reingestellt. Jetzt können wir ganz direkt hier sein. Nichts tun auf eine Art. Ich habe schon die ganze Zeit nichts getan. Und natürlich doch auch gesprochen. Das ist kein Widerspruch.
Es kam jetzt noch mal eine letzte Anmerkung von Hiranyakashipu. Die Trennung und die Suche bleibt bestehen scheinbar. Die Erwartung ist, dass die Suche und endet anscheinend.
Die Erwartung ist, dass die Suche endet. Das würde Sinn machen. Das würde Sinn machen. Ja, das hören wir so, ne? Vom Ende einer Suche. Das ist auch der Untertitel von meinem Buch. Das Buch heißt Unschuldiges Leben. Das ist die Übersetzung meines Namens, Jivan Adima, Unschuldiges Leben. Vom Ende einer Suche. Es gibt es als E-Book bei Amazon. Als Hardcopy gibt es das nicht mehr. Und ja, das, was sucht, Es ist jetzt ein schöner, da kommt alles wie im Kreisfluss nochmal wieder zusammen. Vom Anfang dieses Live-Chat, das was sucht, das ist auch der Fragesteller. Ich habe anfangs gesagt, wo kommen eigentlich all diese Fragen her? Habt ihr euch das mal gefragt? Der Sucher, der Fragesteller, das was wissen will, die Person, das was kontrollieren möchte. Und all das, was kommen und gehen kann, das endet. Und mit etwas Glück endet das bewusst zu deinen Lebzeiten. Die Suche wird enden. In jedem Augenblick, in dem du hundertprozentig hier bist, kann es keine Suche geben. Schau mal, wo ist der Sucher, wenn du lachst? Wenn du so richtig lachen musst, da sind wir 100% hier. Ja, können nicht irgend, da kann nicht irgendein Teil noch woanders sein. Oder in Ekstasen, in ekstatischen Zuständen, in sexuellen Ekstasen oder spirituellen Ekstasen oder sonstigen ekstatischen hohen Zuständen. Kein Fragesteller, kein Nörgler, kein anders haben wollen, kein Suchen. Ja, das ist eine Antriebskraft, die zunächst mal einsetzt und uns auch weiterbringt. Ja, und ja, der Sucher, die Suche wird enden. Ein anderer von meinen Lehrern, Meistern, der Papaji, hat immer gesagt, call off the search. Hör mit dem Suchen auf. Komm hier an. Im Hier und Jetzt ist kein Suchen und auch kein Finden. Ganz einfach hier sein, ganz direkt. Okay.
Kam noch ein Nachtrag von Volkmar. Danke sehr, ich musste ein bisschen Energie von meiner Mama neutralisieren. Die hatte sich wieder mal um, was sie für mich ko gekocht hat, Sorgen gemacht und mit mir telefoniert. Gute Nacht.
Ach, oh wunderbar. Ja, das können Mamas gut. Und das sind auch die nahen Familienangehörigen sind immer die besten Lehrer. Das ist in Gegenseitigkeit für uns alle. Gut. Gut, das zu sehen. Und mit den ganz nahen, gerade mit Müttern, ist die größte Herausforderung, da wirklich und wahrhaftig ganz und gar im Moment zu bleiben. Okay. Dann ist jetzt Zeit. Ich danke euch, danke Lorena fürs Vorlesen, dem Team, fürs Hiersein, denjenigen, die hier im Zoom sind, gewesen sind, auch ohne Kamera. Ah ja, das dürft ihr auch an die YouTube-Leute. Man darf auch ohne Kamera im Zoom sein, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr da direkt auch fragen oder über den Chat im Zoom. Also es ist ganz viel erlaubt. Ganz viel, was zu meinen und unseren Zeiten. Früher wäre das alles nicht innerhalb der spirituellen Ehrenkodexregeln gewesen. Aber auch das hat sich alles gewandelt und geweitet und gewandelt und geweitet. Und alle gehen da wunderbar mit um. Wir sitzen an Computern und begegnen uns in Satsang, in Gemeinschaft mit Wahrheit. Danke für Satsang. Danke euch. Seid gut mit euch. Bis bald. Tschüss.